Last but not least ist es ein Thema der Umsetzung. Mal mutig voranschreiten und diejenigen, die es machen sollen im Unternehmen, dann auch unterstützen und machen lassen. So etwas ist nicht über Nacht gebaut, sondern das ist eine Strategie, wenn man sie lostritt, von der man wissen muss, dass es 2, 3, 4, 5 Jahre dauert, bis da signifikante Erfolge herauskommen. Und in der Zwischenzeit darf man nicht so oft die Sinnfrage stellen, dann wird das nie zum Erfolg.
Hallo und herzlich willkommen zu Stupid Questions, dem Podcast, in dem zwei Wirtschaftsstudis der Frage auf den Grund gehen, wie etablierte Unternehmen langfristig innovativ bleiben. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Stupid Questions und damit auch ein ganz herzliches Willkommen an unseren heutigen Gast, Florian Nöll. Hi Florian.
Hallo.
Als ich mich in Vorbereitung auf diese Folge heute mit deinem Lebenslauf beschäftigt habe, da war ich direkt sehr beeindruckt. Das erste, was ich nämlich von dir gefunden habe, war ein Zitat vom Handelsblatt. Das hat 2005 über dich geschrieben, dass du ein routinierter Gründer bist. Und ich würde sagen, das allein ist schon eine Auszeichnung für sich. Aber dazu muss man bedenken, dass du zu dem Zeitpunkt gerade mal 22 Jahre alt warst. Und es ist echt ein komisches Gefühl, das so zu sagen, weil du warst damals so alt wie Alex und ich jetzt. Ich hätte echt gerne eine konkrete Zahl heute mitgebracht, um einmal zu quantifizieren, wie viele Unternehmen du tatsächlich schon gegründet hast, aber ich habe mich dagegen entschieden, weil es sind echt einige und ich habe einfach nicht den Überblick gewinnen können und ich wollte keine falsche Zahl mitbringen. Deswegen müsstest du uns da an dieser Stelle einmal weiterhelfen.
Das ist gar nicht so einfach jetzt spontan. Ich habe länger nicht mehr nachgezählt, habe aber auch jetzt länger nicht gegründet. 6 vielleicht? Ja, also ich meine, man gründet ja ganz viele Firmen dann und GmbHs und so, aber eigenständige Geschäftsmodelle wahrscheinlich so 6, können auch 5 oder 7 gewesen sein.
Sehr cool. Und das bestätigt auf jeden Fall, würde ich sagen, das Zitat vom Handelsblatt. Dein Herz schlägt aber nicht nur fürs Gründen per se, sondern insgesamt für das Thema Startups. Deswegen hast du auch, oder ich würde sagen deswegen, hast du 2012 den Bundesverband Deutsche Startups e.V. gegründet, dessen Vorsitzender du auch bis 2019 warst. Und ich würde den Bundesverband beschreiben als Interessensvertretung bzw. Sprachrohr für die Startup-Welt in Deutschland, mit der ihr euch einsetzt für alle Belange rund um Startups, damit einfach die Gründungswelt in Deutschland einfacher wird. Und du warst bis 2019 Vorsitzender, weil du nämlich dann gewechselt bist zu PwC, zur Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft, PwC, und hast da die Position als Leiter der Startup-Initiative Next Level übernommen und beschäftigst dich seitdem eben mit den Themen Corporate Innovation und Startups. Und wie das so ist bei viel beschäftigten Leuten, hast du nebenher noch Zeit für weiteres Engagement. Du bist zum Beispiel Innovation Council bei der Bundesregierung und European Digital Leader beim World Economic Forum. Und um das einmal zusammenzufassen, würde ich sagen, bist du ein durchaus sehr gut geeigneter Gesprächspartner für unsere heutige Folge. Denn wir wollen heute einen Überblick geben über die Möglichkeiten, die ein etabliertes Unternehmen so hat, um aktiv Innovation zu betreiben. Und weil das ein sehr großes und breites Thema ist, würde ich sagen, verlieren wir nicht mehr Zeit und springen direkt zur ersten Frage.
Die erste Frage in dem Fall ist einfach für uns auch nochmal zu verstehen, aus deiner Sicht, warum Corporate Innovation, speziell heutzutage und wie es sich verändert hat in den letzten Jahren, so wichtig ist für Unternehmen.
Genau, die Frage ist ja, wo kommt der Fortschritt her in den Unternehmen? Und historisch hat man da sehr auf Forschung und Entwicklung gesetzt, im Glauben, man kann alles selbst und auch selbst am besten. Und tatsächlich hat die Geschichte ja gezeigt, nicht erst die jüngste, dass Innovationssprünge oft nicht in den etablierten Unternehmen entstehen, sondern anderswo im Markt, zum Beispiel auch bei Startups. Und dass solche Innovationssprünge dann teilweise auch geeignet sind, die Etablierten aus dem Markt zu kegeln. Und deswegen müssen sich Unternehmen damit beschäftigen, wo kommt eigentlich Innovation her und den richtigen Mix finden. Und der heißt ja, man setzt auf Forschung und Entwicklung, wenn man eine hat. Man setzt auf die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die innovativ sein können. Und ich bin fest davon überzeugt, dass man eben auf externe Innovatoren setzen muss, um eben am Puls der Zeit zu sein und sicherzustellen, dass man nicht abgehängt wird.
Wie genau sehen denn die Innovationsvehikel aus, mit denen ihr arbeitet und die du schon kennengelernt hast, und worauf zielen diese ab? Vielleicht kannst du uns einfach eine Übersicht bieten, in die wir dann weiter einsteigen können.
Ja, Alex, eine sehr gute Frage. Innovationsvehikel gibt es einige. Ich hatte gerade schon die Forschung und Entwicklung angesprochen. Wir haben in den letzten Jahren ganz viel gelesen von Labs, von Acceleratoren, Inkubatoren. Aber genauso ist zum Beispiel das Investieren in Startups oder auch das Kaufen von anderen Unternehmen ein Innovationsvehikel. Der Peter Borchers, den ihr auch schon im Podcast hattet, hat zusammen mit Christian Vogt, der damals CDO bei Stihl war, eine ganz schöne Matrix entwickelt, die ihr auch bei Christian online findet in seinem Blog, wo sie im Prinzip die Frage stellen, einmal, woher kommt die Innovation? Ja, kommt die aus dem Unternehmen oder von außen? Und wie kompatibel ist sie zu meinem Kerngeschäft? Weil das ist ja auch immer eine ganz entscheidende Frage, wie kerngeschäftsnah innoviere ich? Und auch da gibt es kein richtig oder falsch, sondern in der Regel fahren die Unternehmen mehrgleisige Strategien, dass sie einerseits nach denen gucken, die das Kerngeschäft morgen schon unterstützen können und dass sie gleichzeitig langfristig in den Markt gucken, um zu verstehen, was passiert denn eigentlich in 5 Jahren, 6, 7, 8, 9, 10 Jahren und wie kann ich mich darauf einstellen, dass ich dann nichts verpasst habe. Und das zusammengebracht, das ist natürlich jetzt schwer für die Zuhörerinnen und Zuhörer zu visualisieren, ohne dass sie es sehen können. Deswegen einfach mal ein Beispiel. Also eine Innovation, die von innen kommt und die nah am Kerngeschäft ist, ja, das ist typischerweise was für solche Labs oder ähnliches. Wenn sie von innen kommt, aber noch inkompatibel ist zum Kerngeschäft, dann würde man eher zum Beispiel über einen Inkubator sprechen oder über Company-Building-Ansätze. Man gründet also Ideen aus der Firma heraus, um sie erstmal eigenständig sich entwickeln zu lassen. Und um dann einmal quer durch die Matrix zu springen, jetzt haben wir also eine Idee, die ist inkompatibel zum aktuellen Kerngeschäft und kommt von außen. Das ist ein klassisches Thema für Corporate Venture Capital, also man investiert in Unternehmen und läuft da erstmal einige Jahre mit, um dann zu entscheiden, ob das dann tatsächlich so relevant geworden ist, dass man es vielleicht akquiriert oder auch einfach die Zeit nutzt, um von dem Startup zu lernen, von den Geschäftsmodellen zu lernen, die neuen Märkte zu entdecken, ohne dass dann am Ende auch eine Unternehmensübernahme stehen muss.
Das heißt, man könnte eigentlich sagen, dass diese Matrix einer gewissen Strategie folgt mit Blick auf die Zeit vielleicht, dass man sagt, Innovation oder Innovationsvehikel, die von Inside Out kommen, die sind eher auf kurzfristige Innovationen ausgerichtet und Outside In eher auf langfristige. Also da geht es wirklich dann darum, disruptive Innovationen, die entstehen außerhalb des eigenen Kerngeschäfts, die zu identifizieren. Ist das, also habe ich das richtig verstanden?
Also genau, richtig ist, wir können 2 Achsen anlegen. Ja. Die eine ist quasi, wie schnell ist dann auch eine Innovation nutzbar? Und die andere ist, was kostet das eigentlich? Wobei das mit den Kosten immer ein zweischneidiges Schwert ist. Ich sage euch nochmal ein Beispiel. Angenommen, wir sehen da jetzt eine junge Technologiefirma und die finden wir super spannend. Die hat eine Technologie, die total zu unserem Kerngeschäft passt. Dann kann man sie übernehmen. Ja. Dann kann man also ein M&A-Deal machen und sich diese Technologie kaufen, ja, wenn die anderen verkaufen. Und dann kann man das direkt integrieren, hat das von heute auf morgen. Ist in der Regel aber auch somit der teuerste Weg, ja, weil sich natürlich die Verkäufer das auch gut bezahlen lassen. Andersherum mag zum Beispiel ein, bleiben wir noch bei dem Thema Company Building, ja, eine Idee kommt aus dem Unternehmen heraus, soll dann ausgegründet werden. Das kann relativ lange dauern. Das dauert eben so lange, wie es auch dauert, ein Startup ins Leben zu rufen. Vielleicht dauert es 5 Jahre, bis man weiß, ob es überhaupt richtig funktioniert. Und auf den ersten Blick zumindest ist das erstmal günstiger. Zumindest dann, wenn es erfolgreich ist, wird es auch so sein. Aber wir wissen alle, die meisten Startups sind eben nicht erfolgreich. Und deswegen ist es auch bei diesen Corporate Startups so, dass einige ausfallen. Deswegen ist die Kostenbetrachtung gar nicht so einfach in dem Vergleich.
Jetzt ist es so, dass ihr speziell mit vielen Unternehmen arbeitet, die auch verschiedene Perspektiven haben in Richtung Innovation und wahrscheinlich auch verschiedene Needs. Wie genau sieht es erfahrungsbasiert aus in Richtung, welche dieser Innovationsvehikel besser für welche Unternehmen geeignet sind? Was sind da deine Erfahrungen?
Ja, du ahnst es. Da gibt es jetzt nicht die Lösung, die für alle passt, sondern in der Regel sehen wir eine Kombination. Es gibt Unternehmen, die haben gar keine eigene Forschung und Entwicklung, also fällt das weg. Wir zum Beispiel als Professional Service Firm, wir kennen das gar nicht. Es gibt die Unternehmen, die sehr, ich sag mal, konservativ Innovation betreiben wollen. Möglicherweise kann man sagen, sehr nah am Kerngeschäft bleiben. Für die ist dann M&A vielleicht schon das Mittel der Wahl und danach kommt nichts. Und es gibt andere, so wie der Peter das, jetzt bleiben wir mal bei ihm, ja, weil er schon bekannt ist hier in der Runde, gemacht hat, die komplette Bandbreite ausgenutzt haben. Ja, mit einem Lab, mit einem Accelerator, mit den Investments in Startups auch sehr frühphasig. Und deswegen muss man sich jede Situation angucken. Oder auch Beispiele, ja. Also wir haben zum Beispiel im Markt ein Beispiel wie der eine SAP zum Beispiel, die aus Deutschland heraus global sehr viel Ansehen genießt für ihre Open Innovation Strategie, wo man feststellen kann, dass sie da sehr breit auch aufgestellt sind mit auch entsprechenden Labs und Acceleratoren, aber eben auch mit einem der größten Corporate Venture Capital Fonds oder mittlerweile sogar zweien. Einer, der nah im Kerngeschäft investiert, einer, der wie ein Finanzinvestor auftritt im Markt. Oder wenn wir ein zweites Beispiel uns angucken, Axel Springer, die ja so auch immer wieder herhalten dürfen, zu Recht als gelungenes Beispiel für Transformation eines traditionellen Geschäftes. Wenn man da genau hinguckt, dann ist diese Transformation vor allen Dingen durch Akquisitionen gelungen und es wurde gar nicht so sehr jetzt die Frage gestellt, wie können wir, wahrscheinlich wurde die Frage schon gestellt, aber gar nicht so sehr die Frage beantwortet, dann wie können wir unser Kerngeschäft mit den Zeitungen und den Anzeigenkunden auf Papier jetzt in die Zukunft bringen, sondern es wurden sehr viele Unternehmen dazu gekauft und auch ein paar dazu gegründet, sodass Axel Springer heute sehr stark im Digitalgeschäft ist, eben durch diese neuen durch diese Akquisition.
Ich stelle mir jetzt da die Frage, ob nicht vielleicht doch die allgemeine Empfehlung sein sollte, probiert einfach mal am Anfang alles aus, so in puncto Diversifikation, um rauszufinden, ob was für einen funktioniert und vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund, dass eben disruptive Innovation ja was ist, was man sehr schwer auch nur findet. Und wenn man sich, ich sag mal, breit im Raum aufstellt und nicht weiß, wo die Bälle am Ende, aus welcher Ecke die Bälle gespielt werden sozusagen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, wenn man sich möglichst breit verteilt, ja viel höher, dass man den Ball am Ende tatsächlich fängt.
Vielleicht zwei Antworten darauf. Natürlich ist, also ich habe Sympathie für deine Position an der Stelle. Man muss natürlich fairerweise sagen, nicht jeder, gerade Mittelständler, hat jetzt so viel die Möglichkeit, das in der Breite zu machen, sondern da ist dann Fokus dann doch auch wieder wichtig. Aber gerade zum Beispiel, wenn man über Beteiligung nachdenkt in Startups, dann ist das genau dieser Weg, ja, dass man sagt, wir bauen uns ein Portfolio auf, weil wir wissen gar nicht so ganz genau, möglicherweise, wo sich unsere Märkte hinentwickeln werden. Wir haben in jeder Branche mittlerweile auch externe Einflussfaktoren, wir haben politische Einflussfaktoren, technologische Einflussfaktoren. Da ist es verdammt schwierig für Entscheidungsträgerinnen und Träger zu sagen, wie sieht es eigentlich in 5 Jahren aus oder in 10 Jahren mit unserem Geschäftsmodell. Und wenn man dann erst versucht nachzusteuern, dann sind wir nämlich genau bei dem teuren Spiel, von dem ich gerade gesprochen habe. Man kann nur noch kaufen und das zu dem höchsten Preis. Und das kann man sich dann womöglich gar nicht mehr leisten. Da muss man gar nicht im Mittelstand sein, das kann dann auch die Großen treffen. Und deswegen bin ich ein großer Fan davon, tatsächlich ein Portfolio aufzubauen mit vielleicht 10 oder sogar 20 Startups, in die man investiert, weil das dann 10 bis 20 Optionen sind auf die Zukunft. Wie gesagt, nicht alle werden sich durchsetzen, manche werden verschwinden, nicht alle werden dann tatsächlich die Relevanz haben für das Kerngeschäft, aber wir reden dann doch über relativ überschaubare Geldbeträge und wenn dann 2 oder 3 dabei sind, die die Zukunft der eigenen Unternehmens mitgestalten können, dann ist das schon ein Riesengewinn und auf dem Weg dahin lernt man garantiert super viel.
Wenn ich da direkt nachfragen darf, wie oder welche Ratio sollte denn ein Unternehmen anlegen, wenn sich so ein Portfolio aufbaut in puncto Breite von dem Tätigkeitsfeld der verschiedenen Startups? Also wenn wir jetzt davon bei der Matrix auch davon sprechen, dass die Innovation abseits des eigenen Kerngeschäfts liegt, frage ich mich, wie weit abseits? Also das ist wahrscheinlich schwer zu quantifizieren, aber es sind vielleicht auch Gegensätze sinnvoll zu integrieren im Portfolio oder vielleicht auch sich gegenseitig kannibalisierende Investments zu tätigen? Ist das auch eine Option?
Also absolut. Es gibt ja die Beobachtungen und Studien dazu, dass eben Disruptionen oft nicht in der Industrie entstanden sind, die sie am Ende dann disrupted haben. Weshalb es noch schwieriger ist, eben für die Unternehmen auch die richtigen Targets, aber auch die richtigen Konkurrenten zu identifizieren. Weil man guckt natürlich erstmal in seine eigene Nachbarschaft und hat möglicherweise nicht im Blick, dass ein Unternehmen mit einer vielleicht universellen oder partiell universellen Technologie dann plötzlich den eigenen Markt angreift. Und von daher, ich sag mal so ein ganz einfaches Beispiel. Also vor 5 Jahren haben sich wahrscheinlich nur Finanzunternehmen mit Blockchain beschäftigt. Ich glaube, es wäre für viele Unternehmen sinnvoll gewesen, das damals auch zu tun, die nicht aus der Finanzwirtschaft kommen, weil wir heute wissen, dass die Blockchain beispielsweise zum Einsatz kommt, wenn es um Lieferketten geht und die Nachvollziehbarkeit und ganz viele andere Themen. Also eigentlich findet sich das mittlerweile in allen Branchen und wird noch stärker kommen. Und hätte man vor 5 Jahren bei einem Fintech investiert, das auf Blockchain aufsetzt, dann hätte man sehr viel über die Technologie gelernt und wäre möglicherweise der Erste seiner eigenen Branche gewesen, zum Beispiel in der Logistik, der das Ganze adaptieren kann und nicht warten muss, bis andere auf die Idee kommen.
Wie genau können verschiedene Innovationsvehikel zusammengebracht werden, speziell wenn man auch mit anderen Partnern zusammenarbeitet, um die beste Innovation zu schaffen? Was sind deine Erfahrungen daraus, wie man Startup-Investments, Venture-Building, R&D etc., wie kann man das Ganze produktiv zusammenbringen?
Also die Übergänge sind ja manchmal fließend. Also angenommen, man entwickelt jetzt selbst in einem Lab eine eigene Idee. Was wir dann typischerweise tun, ist, dass wir uns die Frage stellen, was ist jetzt der beste Weg, sie umzusetzen? Na, der beste Weg, sie umzusetzen, kann sein, okay, man entwickelt das jetzt einfach selbst, intern. Man kann aber auch auf Dinge, aber möglicherweise sind die Rahmenbedingungen so, dass die Feststellung ist, wir sind nicht das richtige Umfeld dafür. Ja, möglicherweise sind wir eine eher risikoaverse Organisation, die nicht die richtigen Mitarbeiterinnen in der Vergangenheit eingestellt hat, die man jetzt braucht, um irgendwie dieses Software-Produkt oder Projekt jetzt hier zum Erfolg zu bringen. Was ja immer noch nicht nur daraus besteht, dass man die Software entwickeln muss, sondern man muss sie auch vertreiben und so weiter. Und dann ist man relativ schnell bei so Company-Building-Themen. Und was wir auch gleichzeitig machen, ist, dass wir den Markt scannen. Oft hatte jemand anderes auch schon die Idee. Dann möglicherweise ist er schon einen Schritt weiter, hat vielleicht schon das richtige Team, das wir selbst noch gar nicht haben, sodass dann doch wieder das Thema Investment oder Akquisition auf die Agenda kommen kann.
Ihr seid ja zum Beispiel als PwC auch beratend unterwegs. Wie macht ihr das denn so im Ablauf, sage ich mal, wenn ihr ein Unternehmen beratet? Wie ist es denn da der Ablauf, um erstmal rauszufinden, wo das Unternehmen steht und wie man dann tatsächlich gut aufsetzen kann mit weiteren Programmen?
Genau, also vielleicht darf ich da eine Sache ergänzen. Du sagst richtigerweise, wir beraten bei diesen Themen. Ich habe eine zweite Rolle innerhalb der Firma, wo wir all diese Themen selbst umsetzen. Sprich, da ist PwC der eigene Kunde. Und all das, was wir gerade besprochen haben und noch einiges mehr, haben wir in den letzten 2 Jahren selbst umgesetzt und aufgesetzt. Von daher ist das tatsächlich eine spannende Frage, wie man da vorgeht. Natürlich ist am Anfang diese Ist-Positionierung entscheidend. Was ist schon da? Was für Fähigkeiten sind da? Fähigkeiten können Menschen sein. Die braucht man natürlich, um das Schlagwort nicht zu überzustrapazieren, aber natürlich schon divers. Es hilft jetzt nichts, wenn man nur irgendwie aus den eigenen Reihen die rekrutiert, die schon immer dabei waren. Ja, die braucht man vielleicht auch, aber nicht nur, sondern verschiedene Sichtweisen, verschiedene Ausbildungen. Das war der Fokus, als ich dann die Chance hatte, hier unser Team zusammenzustellen. Das, was vielleicht auch für eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft dann ungewöhnlich ist, da eben auch einige Ingenieure dabei sind, dass wir wahrscheinlich, nicht wahrscheinlich, aber eins der wenigen Teams sind innerhalb der deutschen PwC, das rein Englisch spricht, weil wir einige Kolleginnen und Kollegen haben, die einfach zu uns gekommen sind jetzt aus dem Ausland, genau für diese Rolle. Und das ist, glaube ich, schon mal eine gute Voraussetzung. Aber Fähigkeit kann auch sein, was für Daten sind vorhanden im Unternehmen und wie kann man die eben zugänglich machen, wie kann man die nutzen für Geschäftsmodelle. Und dann ist eben die nächste Frage, wo wollen wir hin? Wir nutzen dafür das Bereich der Ökosystemstrategie, um basierend auf einem Framework, das der Professor Julian Carbon entwickelt hat, dem Ecosystemizer, unseren eigenen Kompass zu entwickeln. Unseren eigenen Kompass oder eben auch für unsere Kunden. Ein Kompass, der eben heißt, wir glauben fest daran, Ich habe es eingangs schon angedeutet, dass man nicht alles selbst am besten kann in der neuen Zeitrechnung, sondern dass in Partnerschaften die neue Wertschöpfung und die zusätzliche Wertschöpfung entsteht. Dass Partnerschaften zwischen Unternehmen eben nicht bedeutet, 1 plus 1 ist gleich 2, sondern hoffentlich 4 oder 5. Und das kann man sehr systematisch ableiten mit diesem Ecosystemizer, sehr customer-centric. Das heißt, man blickt immer auf die Sicht des Endverbrauchers, Endkonsumenten. Sogar wir machen das als eigentlich reine B2B-Firma. Und kann in diesem Framework dann nicht nur die eigene Sicht, den Status quo abbilden, sondern auch globale Trends, Technologietrends, den Wettbewerb und bekommt dann relativ schnell ein Bild, wo denn Entwicklungspotenziale liegen könnten, die man dann aus diesem Framework heraus entwickeln kann. Einerseits hinsichtlich einer Innovationsstrategie, ja, sehr high level, aber auch im Hinblick auf konkrete Ökosystemgeschäftsmodelle, die man daraus entwickeln kann. Was sind Ökosystem-Geschäftsmodelle? Also wieder da Geschäftsmodelle, die man nicht alleine umsetzt, sondern mit idealerweise mindestens zwei anderen Partnern.
Hast du ein Beispiel, in das von dem du sprechen kannst, zu der Ökosystemstrategie, um das nochmal speziell vielleicht anhand eines Unternehmens vorzustellen?
Ja, also ich kann ein ganz bekanntes Beispiel bringen. Ich habe das Unternehmen nicht dabei begleitet, aber in Deutschland wahrscheinlich einer der Vorreiter in dem Bereich war sicherlich. Ich überlege jetzt gerade, wie es heute heißt. Ja. Heißt es jetzt Chernow heutzutage? Ich glaube, oder? Also was früher Car2Go war und Whitenow, heißt jetzt Chernow, genau. Und was ist da passiert? Ja, es haben sich also erstmal herstellerübergreifend oder mehrere Hersteller, Automobilhersteller zusammengeschlossen, um am Ende des Tages für den Endkonsumenten ein möglichst bequemes Produkt zu schaffen, ja, wo es eben nicht so wichtig ist, ob jetzt da ein Stern auf dem Fahrzeug ist oder ein blau-weißes Wappen, sondern der Endverbraucher sollte eben möglichst die Auswahl haben. Am Anfang sind die Anbieter alleine gestartet und mittlerweile sind, glaube ich, 4 Hersteller angebunden und haben so ein Ökosystem geschaffen. Ich glaube, das kennen die meisten und können sich gut vorstellen. Und das ist sicherlich ein Erfolgsbeispiel.
Aber das geht ja jetzt eher spezifisch in eine gewisse Richtung eines Innovationsvehikels, oder? Also konkret das Thema Kollaboration über Unternehmen hinweg und weniger zum Beispiel, und es geht weniger um die konkrete Zusammenstellung von den verschiedenen Innovationsvehikeln, die wir vorhin in der Matrix besprochen haben, oder?
Genau, also diese Strategie oder der Kompass, der steht noch vor der Matrix im Prozess. Das heißt, es ist erstmal die Frage, wo müssen wir hin? Ja, also nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Angenommen, wir sind jetzt Automobilhersteller und wir wissen jetzt, in ein paar Jahren, ich bin da kein Experte, vielleicht sind es 5 Jahre oder 15 Jahre, fahren die Fahrzeuge autonom. Und stellt sich ja schon die Frage, was machen eigentlich meine Mitfahrer dann in der Situation? Damit beschäftigen sich ja viele Menschen, aber jetzt könnte man auf die Idee kommen, dass ein anderer globaler Trend Gesundheit ist und könnte die Zukunftsvision entwickeln, dass möglicherweise meine Autokunden dann die Zeit, die sie da im Auto verbringen, nutzen wollen, um etwas für ihre Gesundheit zu tun. Ja, den Arzt oder die Ärzte zu besuchen, per Online-Sprechstunde, möglicherweise direkt Laborwerte zu übertragen, ja, die so eine Apple Watch irgendwie teilweise schon hat, aber vielleicht kann man dann noch mehr machen. Also bräuchte man jetzt Diagnostik und entsprechende Tools und Technik, die man in so einem Fahrzeug dann verbaut. Und jetzt ist dann die Frage, wie komme ich da hin? Also klar kann ich jetzt sagen, hey, ich kann Autos bauen, dann kann ich auch irgendeine medizinische Diagnostik entwickeln als Technik und die passende Software auch gleich dazu. Oder aber, was zumindest aus meiner Warte, ohne jetzt da, wir sind dann ein Beispiel, ja, aus meiner Warte attraktiver sein könnte, ich gucke mal, wer sind andere Spieler im Markt? Und das können die Großen sein. Ja, da gibt es ja ganz viele Medizintechnikhersteller, die können möglicherweise dann den besseren Sensor liefern und müssen den nicht erst entwickeln, sondern haben den schon. Das können vielleicht Startups sein, die die entsprechenden Apps haben, wo schon 50.000 Ärzte angeschlossen sind und erreichbar sind, ohne dass ich damit auch anfange, das aufzubauen. Und dann habe ich erstmal ein Zielbild. Dann habe ich ein Zielbild von Partnern, mit denen ich das realisieren könnte. Und jetzt stellt sich die Frage, welches Tool ist das Richtige? Also angenommen, ich finde nicht das, was ich brauche im Markt, dann muss ich selbst entwickeln. Dann sind wir also wieder bei Forschung und Entwicklung oder vielleicht bei einem Company-Building-Projekt. Angenommen, ich finde das, aber das ist jetzt ein anderer großer Konzern. Da wird man wahrscheinlich den ganzen Konzern nicht kaufen wollen, weil man einen Sensor braucht. Also reden wir über Partnerschaften, klassisches Thema von Allianzen, Joint Ventures, wie auch immer man das dann ausgestaltet in der Umsetzung. Verschiedene Möglichkeiten existieren dann. Ökosystempartnerschaften. Und last but not least, da sind sie wieder die Startups. So, jetzt kann ich bei dem Startup das Produkt kaufen und dann bin ich einfach Kunde, Abnehmer, aber möglicherweise will ich da näher dran sein, möglicherweise, ja, oder in der Regel ist ja so, wenn so ein Konzern dann bei einem Startup einkauft, ja, dann steigt am nächsten Tag der Wert des Startups, weil es eben Umsatz macht mit dem großen Automobilhersteller in dem Beispiel, dann wäre es ja vielleicht auch ganz gut, daran beteiligt zu sein, um eben auch an diesem Wertzuwachs zu partizipieren, bis hin eben zu dem Punkt, man sagt, das, was das Startup da macht, ist so entscheidend, so im Kern unseres zukünftigen Geschäftsmodells. Da hilft es jetzt gar nicht, beteiligt zu sein, sondern wir müssen das jetzt kaufen, möglicherweise auch aus der banalen, aber legitimen Sicht, dass man es dem Wettbewerb wegnehmen möchte.
Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass die Ökosystemstrategie speziell attraktiv ist, wenn es um Themen geht, die etwas weiter in der Zukunft liegen, das heißt, die vielleicht etwas weiter vom Core-Business entfernt sind oder wo es um die Zukunft der Industrie geht, wo ich zum Beispiel vom Maschinenraum kenne, wo sich die Mittelständler zusammengeschlossen haben. Wie sieht es nach deiner Erfahrung aus, wenn es eher darum, also um kurzfristigere Themen geht, wo man sich fragt, okay, wir arbeiten jetzt zusammen und trotzdem konkurrieren wir mit einem sehr, sehr ähnlichen Core-Business? Wird es dort Treibt man dort trotzdem die Ökosystemstrategie weiter oder wie genau wird dann dieser Konflikt gelöst, je näher es ans Core-Business geht? Verstehst du, was ich meine?
Ja, also kurzer Moment des Nachdenkens, aber wir begleiten Kunden sowohl kurz- als auch langfristig mit dem Tool, weil es ist ja erstmal nur ein Framework und ich hatte es gerade gesagt, oder dieses Beispiel, ja, vom Automobilhersteller zum Gesundheitsanbieter. Im Kontext eines autonomen Fahrens ist natürlich eine sehr lange Linie, die man da zeichnet. Wobei für die Branche wieder gar nicht so lang, im Sinne von, die Entwicklungszyklen von neuen Modellen liegen ja auch in Größenordnung von 5 Jahren, 10 Jahren. Von daher ist das da schon fast Standard. Gleichwohl, wir an anderer Stelle auch Unternehmen dabei unterstützen, eben, kurzfristig Partnerschaften zu entwickeln. Und ich habe gesagt, wir haben einen Teil des Frameworks, ist die Möglichkeit, Ökosystem-Geschäftsmodelle systematisch zu entwickeln. Wir haben da ein Ecosystem Business Model Canvas, so eine Anleitung an den Osterwalder. Und am Ende des oder im Prozess definiert das Unternehmen für sich, wo möchten wir rein. Also erstmal ist das dieses Framework, das ist ganz breit, das kann man dann Fixpunkt setzen, 10 Jahre in der Zukunft. Oder man kann den Fixpunkt setzen in 12 Monaten. Und auch dann geht es ja wieder darum, dass man dann die richtigen Partner findet, dass man gemeinsame Monetarisierungspotenziale entdeckt, dass man sagt, warum ist jetzt die gemeinsame Wertschätzung mehr als die Summe der Einzelnen. Und daher sehen wir beides bei dem Framework.
Wir haben jetzt ganz viel über coole Innovationsaktivitäten gesprochen und Strategien gesprochen und davon, dass man dann mit Startups kooperieren und sie aufkaufen kann und so weiter. Aber ich frage mich jetzt noch, wenn wir noch einen weiteren Schritt zurückgehen, was ist denn eigentlich die grundsätzliche Aufstellung, die ein Unternehmen, was langfristig innovativ bleiben will, intern haben muss? Sprich, das ist ja alles mit Risiko verbunden, diese Innovationsbestrebungen. Und da braucht es ja durchaus auch die internen Strukturen, die das auffangen und nicht nur dann auch umsetzen, sondern aktiv ja fördern können.
Ja, das ist ja fast noch eine Podcast-Folge für sich. Ich versuche das mal in eine kurze Antwort zu bringen. Und klar, du hast recht, ja, das ist mit Risiken verbunden. Man investiert im Zweifel gar nicht so wenig Geld in eine ungewisse Zukunft. Aber natürlich wird man jetzt relativ schnell wieder, was passiert, wenn man nicht investiert? Und wie sieht dann die Zukunft aus? Und welches Risiko wiegt höher? Und ich bin davon überzeugt, angesichts der Veränderungsgeschwindigkeit und der vorhin schon angesprochenen auch Einflussfaktoren aus allen möglichen Richtungen, werden sich nur die durchsetzen im Markt, die mutig voranschreiten. Und das ist auch von durch Studien belegt. Bis hin dazu, dass wir jüngst einmal untersucht haben, ob denn solche Corporate Venture Capital Investments von Unternehmen einen Einfluss auf den Börsenwert haben. Und auch das konnten wir, also nicht wir, sondern Wissenschaftler, die wir da um Unterstützung gebeten haben, jüngst belegen. Und wenn man auch die Wertentwicklung sich anguckt, der globalen Marktführer, dann sehen wir, dann sind das bis auf einen Ölkonzern alles Technologieunternehmen. Und alle zeichnen sich gleichermaßen dadurch aus, dass sie extrem stark investieren und akquirieren. neben der Tatsache, dass sie aus sich selbst heraus innovativ sind. Also von daher erstmal zum ersten Teil der Frage. Ich glaube, dass das Risiko ist, das Kleinere voranzuschreiten. Und man kann ja auch viel gewinnen dabei. Was braucht man dafür? Ich habe das bei uns gesehen. Ne? Wieder mir selbst als Beispiel. Natürlich vor allen Dingen mal die Führungsriege, die das Thema tatsächlich vertritt, die dafür eintritt, die dahinter steht. Bei uns ist es unser CEO, ja, oder wie es formell heißt, unser Sprecher der Geschäftsführung, Ulrich Störk, ohne den das so nicht möglich wäre, ja, zusammen mit seiner Geschäftsführung, der das ganz klar als Thema gesetzt hat, als Strategie gesetzt hat. Und auch dann, wenn es mal Widerstände gibt, und das zu einer Frage zurück, das kann man sich schon vorstellen, in einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die eher darauf ausgelegt ist, Risiken zu reduzieren, dass es da mal diskutiert wird, ja, ob das jetzt das Richtige ist, in Wagniskapital zu investieren. Ich benutze jetzt extra mal das deutsche Wort, auch wenn ich es nicht mag. Und da braucht es ganz klar das Backing aus der ersten Reihe des Unternehmens, sonst wird das aus meiner Erfahrung nicht funktionieren.
Wir haben jetzt viele Themen besprochen im Punkt Innovationsstrategie. Und weil sich die Zeit langsam zum Ende neigt, würde ich dich einmal bitten, abschließend zusammenzufassen, was jetzt klare Empfehlungen sind für jemanden, für einen Innovationsleader in einem Unternehmen, der oder die damit betraut ist, jetzt eine Open Innovation Strategie aufzusetzen. Also ein Unternehmen, was am Anfang steht und mit dem ganzen Thema Corporate Startup Partnerschaften, Venturing und so weiter gar nichts am Hut hat. Jemand, der da jetzt, ja, ich sag mal, den Kompass richtig ausrichten muss, um das von vorhin zu verwenden.
Für uns selbst, und ich sehe das auch bei vielen Kunden, ist tatsächlich dieser Kompass essentiell. Wir sind ja oft in Unternehmen, die die gleiche Herausforderung haben wie wir selbst. Man ist super breit aufgestellt, man hat viele Produkte. Bei uns steht der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft drauf. Ja, und da steckt die Wirtschaftsprüfung drin, da steckt die Steuerberatung drin. Da steckt aber auch ganz viel Beratung drin, ob das SAP-Projekte sind und Softwareprojekte und HR-Projekte und Cyber und so weiter. Also was macht man denn eigentlich dann? Wo muss man jetzt sein Geld allokieren, seine Investitionsmöglichkeiten? Weil die Investitionsmöglichkeiten sind bei allem begrenzt. Ja? Irgendwo unterschiedliche absolute Zahlen, aber in Relation zur Unternehmensgröße. Und das ist insofern eine ganz wichtige Frage, weil man Nein sagen muss. Man kann nicht alles machen. Man darf nicht auch in die Versuchung geraten, dass man irgendwelche Pet-Projects macht für ausgewählte Führungskräfte, die unbedingt mal dieses Startup jetzt hier investieren wollten oder kaufen wollten oder die unbedingt mal folgende Software entwickeln wollten. Dann steht nämlich eine Blumenwiese von ganz vielen kleinen Projekten, die dann irgendwann aber auch zur Wüste werden, weil nichts davon richtig entwickelt werden kann und gedeihen kann und nirgendwo der Fokus drauf liegt. Und deswegen, ich bin ein großer Fan, ist schon rausgekommen, der Ökosystemstrategie mit dem Ecosystemizer von Julian Kabul, was einfach ein immer noch recht schlankes Tool ist, mit dem man eben diese zukünftige Ausrichtung des Unternehmens definieren kann.
Und wenn man diese Ausrichtung dann hat, also im Endeffekt eine mehr oder weniger klare Priorität davon hat, welche Themenbereiche und Projekte wirklich fürs Unternehmen essentiell sind und für die Zukunftsstrategie essentiell sind, wie sorgt man dann dafür, dass man da up to date bleibt? Also was ist so ein Iterationszyklus vielleicht auch, wo man ja dann am Ende des Tages dafür sorgt, dass eine Strategie, die vor 5 Jahren die richtige war sozusagen, dass die dann tatsächlich auch die richtige bleibt. Ich meine, das muss sich ja auch ändern, wenn sich die externen Faktoren ändern.
Absolut. Also deswegen ist für uns auch diese Ökosystemstrategie ein lebendiger Prozess, der einmal jetzt zwar darin gemündet ist, dass wir einen Innovationskompass für uns erstellt haben, der aber stetig weiterentwickelt wird. Es laufen immer wieder Workshops auf Basis des Modells mit unterschiedlichen Abteilungen bei uns, mit unterschiedlichen Expertinnen und Experten, sodass immer wieder neue Sichtweisen auch dazukommen können, das Ding aktualisiert werden. Und was ist da ein Zyklus? Wir gucken uns mindestens einmal im Jahr, eher halbjährlich an, was für Veränderungen es gerade gibt, was vielleicht auch für neue Produkte, Markttrends und all das fließt zusammen. Da reinfließt auch, dass wir natürlich gucken, sicherlich kein Geheimnis, was macht der Wettbewerb so. Aber nicht nur der enge Wettbewerb, sondern wenn man in so Ökosystemen denkt, Und da kann Wettbewerb ziemlich breit sein. Und da sind dann einige Unternehmen auf der Watchlist, für die wir uns interessieren, um auch da Inspiration zu verstehen, zu bekommen und zu lernen, wo sie vielleicht gerade investieren, wo sie vielleicht Zusammenhänge erkannt haben, die wir noch nicht haben. Oder auch mal, um selbst Bestätigung zu haben im Sinne von, ach guck mal, das machen die das auch. Das haben wir schon vor einem Jahr gemacht.
Okay, das heißt, abschließend, wenn ich das richtig verstanden habe, muss man als Unternehmen dafür sorgen, dass man die Priorität richtig setzt, beziehungsweise das Thema Innovationsstrategie intern tatsächlich nicht nur als, ich sag mal, ja, Marketingstrategie anwendet, sondern tatsächlich in die eigene DNA integriert und es da zur Top Priority macht. Im zweiten Schritt ist es dann wichtig, überhaupt zu wissen, wo man hin will, also das Thema den Kompass richtig ausrichten. Und im dritten Schritt muss man sich dann anschauen, okay, wir wollen dahin, wie kommen wir dahin? Also was ist im Sinne von Kollaborationen und sonstigen Innovationsmöglichkeiten das, was für uns am allerbesten passt in puncto Risikoaversion oder Affinität beziehungsweise Portfoliozusammenstellung insgesamt?
Das war eine super Zusammenfassung, Jasmin. Und was ich noch ergänzen würde oder spezifizieren würde, Marketing ist für mich nicht so primär. Das kann später kommen. Man kann auch nur schlecht über Dinge sprechen, die man noch nicht gemacht hat, am Anfang der Umsetzung, ganz klar. Und dann wirkt es sehr unglaubwürdig und man macht auch vielleicht Versprechungen im Markt, die man dann nicht halten kann. Wir investieren viel mehr Zeit darauf, dann auch im eigenen Unternehmen für das Thema zu werben. Und das geht aus meiner Sicht am einfachsten, indem man den Kolleginnen und Kollegen zeigt, wie selbst diese mittel- und langfristigen Innovationsinvestitionen kurzfristig ihr eigenes Geschäft unterstützen. Das kann sein durch Wissen, das kann sein durch neue Marktzugänge oder das kann dann auch sein eben dann doch durch den Auftritt in der Öffentlichkeit, der möglicherweise unterstützt wird. All diese Themen kommen dann zusammen. Und dann, last but not least, ist es ein Thema der Umsetzung. Mal mutig voranschreiten und diejenigen, die es machen sollen im Unternehmen, dann auch unterstützen und machen lassen. So etwas ist nicht über Nacht gebaut, sondern das ist eine Strategie, wenn man sie lostritt, von der man wissen muss, dass es 2, 3, 4, 5 Jahre dauert, bis da signifikante Erfolge herauskommen. Und in der Zwischenzeit darf man nicht so oft die Sinnfrage stellen, dann wird das nie zum Erfolg.
Perfekt, danke nochmal für diese Zusammenfassung. Und ich würde sagen, im Hinblick der Zeit sind wir auch am Ende der Folge angelangt und möchte mich nochmal ganz herzlich bei dir bedanken, Florian, für die Zeit, die du dir genommen hast und bis dann.
Jasmin, Alexander, vielen Dank für die Einladung. Bis bald.
Viel Spaß gemacht. Ciao.